Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil: Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Clara.
Christian.
Was würdest du sagen, wenn wir die Kraft der Ozeane einfangen könnten, um CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen?
Großartig. Dann sind doch alle Probleme gelöst, würde ich sagen.
Ja, wir haben ja viele Ozeane. Die haben jede Menge Kraft und CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Ist ja auch nicht das Schlechteste.
Ein bisschen positive Vibes heute verbreiten, ne?
Ja, das behauptet nämlich Vesta. Das ist ein amerikanisches Klima-Startup, das den Klimawandel, Zitat, umkehren und die Ozeanübersäuerung stoppen will, indem man den Verwitterungsprozess beschleunigt. Anscheinend voll die gute Idee. Vesta hat nämlich sehr bekannte Geldgeber. Dazu gehören Google, Facebook, Shopify und Stripe. Die haben nämlich in so einem Gemeinschaftsklimaprojekt einfach mal $1 Milliarde an Unternehmen wie Vesta ausgegeben oder ausgezahlt, die Methoden entwickeln, mit denen wir CO2 aus der Atmosphäre ziehen können. Und eine ist eben dieser beschleunigte Verwitterungsprozess, auf Englisch auch Weathering genannt. Kannst du einmal erklären, was das bedeutet?
Klingt irgendwie cooler, Weathering. Also, das erinnert mich irgendwie an Weathering. Weißt du, was das ist? Entschuldigung, kleiner Exkurs.
Nein.
So sagt man gerne zu Brathering auf Neudeutsch, aber es ist jetzt wirklich ein kleiner Exkurs.
Wieder was gelernt, der andere Podcast von uns.
Genau, an meine Kieler Freunde, die wissen, wovon ich spreche. Jedenfalls, da geht es darum, dass bei natürlichen Verwitterungsprozessen wird viel CO2 gebunden. Also das passiert tagtäglich ganz normal in der Natur, wenn Dinge verwittern, also im Wald, im Ozean, überall da, wo die Dinge eben verwittern. Und diesen Prozess, den kann man beschleunigen, indem man, wirklich jetzt vereinfacht gesagt, sozusagen die Fläche vergrößert. Also indem man zum Beispiel
die
Steine...
Die Erdoberfläche,
ja. Genau. Oder dafür kann man halt zum Beispiel große Steine nehmen und die klein aufbröseln.
Die kleinen Hacken bröseln, ja.
Genau, dann weiß man, dann hat man viel mehr Fläche sozusagen, die reagieren kann. Also darum geht es ja am Ende, ne? Die dann eben diese chemische Reaktion der Verwitterung eben vollführen kann. Und die Idee ist eben im großen Stil, naja, im Grunde Gestein aufzubrechen und auf Flächen zu verteilen, um den Verwitterungsprozess zu beschleunigen und damit mehr CO2 zu speichern.
Damit Bergbau den Klimawandel stoppen.
Ja, klingt jetzt, wenn wir es so sagen, ziemlich, ziemlich skurril. Aber es steht schon eine durchaus wissenschaftliche und interessante Idee dahinter.
Und das klingt am Anfang ein bisschen nach Magie. Wenn man sich das näher anschaut, klingt es, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen skurril. Und Mark Lawrence hat uns gesagt, das ist Fantasie. Das ist der wissenschaftliche Direktor am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Mit ihm haben wir schon einmal gesprochen, und zwar über Geoengineering in der Atmosphäre.
Ja, das ist sozusagen unser Mann für die Verrückten, die allerverrücktesten,
genau,
Ideen.
Und jetzt eben Geoengineering auf der Erdoberfläche. Und er findet das ja immer gut, wenn wir alle möglichen Projekte finanzieren und untersuchen irgendwie alle möglichen Ideen, weil je mehr Ideen wir am Ende haben, desto mehr können wir davon auch benutzen. Er hat aber auch gesagt, es gibt keine Technik in diesem Bereich, von der wir erwarten können, dass sie einen wesentlichen Beitrag zum Pariser Klimaabkommen beitragen wird, also uns dabei helfen wird, dieses 2-Grad-Ziel einzuhalten.
Ja, und über diese schwierige Balance haben wir nämlich auch gesprochen, dass man auf der einen Seite durchaus in solche verrückten Ideen investieren sollte und sie erforschen sollte, also der Wissenschaftler keine Grenzen gesetzt sein sollten, seiner Meinung nach, aber dass wir uns halt auf gar keinen Fall irgendwie darauf verlassen können, dass wir damit die Klimakrise bekämpfen können, sondern das muss man voneinander trennen. Und darüber haben wir wirklich ausführlich mit ihm gesprochen.
Das können nicht einmal die Ozeane.
Also zumindest nicht auf diese Art und Weise.
Zumindest nicht auf diese Art und Weise. Die neue Folge Klimalabor.
Los geht's.
Herr Lawrence, wir freuen uns sehr, dass wir mal wieder die Gelegenheit haben, mit Ihnen zu sprechen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung und es freut mich auch, nochmals mit Ihnen sprechen zu können. Auch wenn es vielleicht sogar schöner wäre, wenn wir keinen Grund hätten zu sprechen und die Welt völlig in Ordnung wäre, aber das ist sie nicht und da gibt es noch vieles, das wir zu diskutieren haben.
Ja, mal sehen. Wir wollen ja gerade heute über die wunderbaren Zaubertricks, die Klimamagie sprechen, die uns angeblich den Klimawandel mit einfachen Methoden wegzaubern kann. Da sind Sie ja der absolute Experte. Und wir sind gleich hellhörig geworden, als wir gelesen haben, dass Google, Facebook, Shopify und Stripe, also Silicon Valley, gemeinsam 1 Milliarde US-Dollar investieren in Methoden, die CO2 der Atmosphäre wieder entziehen wollen. Und unter anderem in ein Projekt, das Vesta heißt. Und die sagen, sie können zum Beispiel die Ozeanübersäuerung verhindern, umkehren, den Klimawandel rückgängig machen, indem sie den Verwitterungsprozess beschleunigen. Herr Lawrence, können Sie uns da mal kurz durchführen? Was soll das heißen?
Also erstens würde ich vielleicht gerne einen Schritt zurück machen und sagen, es gibt sehr viele und seit vielen Jahren, seit etwa 30 Jahren, gibt es sehr viel Arbeit mit vielen Vorschlägen, wie CO2 aus der Atmosphäre entfernt werden könnte. Und diese ist nur zu betonen, das ist nichts Neues. Es ist etwas, das, wie Sie sagen, wir haben eine Expertise bei uns im Institut. Das ist etwas, das lange geforscht ist. Und wir haben auch ein paar Grundpunkte, die ich finde, sind immer wichtig, solche Gespräche zu umrahmen. Und zwar erstens, soweit wir wissen, es gibt keine Technik, sei es diese Technik, die gerade wir ansprechen werden, noch etwas, das Fantasy ist, die wir erwarten können, einen wesentlichen Beitrag zu den Pariser Abkommensziel von 2 Grad zu machen. Das ist alles weitere Zukunft.
Das heißt, Sie haben den Zaubertrick schon gleich entzaubert.
Muss man gar nicht Magie sagen, sondern genau, Fantasy.
Wir gehen ein bisschen weiter da rein und erklären, warum. Aber das hat eine zweite Bedeutung, und zwar diese ganze Gespräche um Net Zero, Netto Null, ist eigentlich ein absoluter Null. Also da müssen wir das auch ein bisschen eingehen. Und das Dritte, was ganz wichtig ist zu verstehen, ist, trotz der Tatsache, dass unsere Forschung und die Forschung von vielen anderen Kollegen zum Schluss kommt, dass keine von diesen Techniken in den nächsten 20, 30 Jahren zu den Klimaschutzmaßnahmen beitragen wird, in einer Art und Weise, die Pariser Ziel von 2 Grad retten wird. Trotzdem ist es absolut essentiell, dass solche Forschung betrieben wird, weil weiter in der Zukunft wir diese Wissen haben werden müssen, wenn wir tatsächlich CO2 in großen Mengen vernünftig aus der Atmosphäre in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts entziehen wollen. Und diese 3 Punkte rahmen das Ganze um, damit wir nicht in den Details der Techniken direkt verlieren, sondern wir wissen, es ist wichtig, dass diese Forschung gemacht wird, aber wir sollen nicht zu viel davon erwarten. Dann können wir über die Details sprechen.
Ja, vielleicht können Sie dann gleich einmal von vornherein sagen, ist das jetzt erstmal, Sie haben zwar gesagt, die Forschung ist wichtig, aber sollten Unternehmen, die ja da jetzt groß reingehen und eben große Versprechen machen und die ja normalerweise auch eher mittelfristig oder sogar kurzfristig denken, so viel Geld da reinpumpen? Oder glauben Sie, dass das Geld woanders jetzt erstmal besser aufgehoben wäre und wir die Forschung erstmal, also zum Beispiel in der Forschung?
Also das sehe ich gemischt. Einerseits ist es absolut richtig, dass Unternehmen sich einmischen, dass sie sich damit beteiligen, dass sie dann versuchen zu sehen, wo Marktmöglichkeiten sind, wo Mechanismen sind, wie die Infrastrukturaufbau funktionieren könnte und so weiter. Das ist absolut wichtig. Und wir können dann im Laufe der Sendung über ein paar Unternehmen, die das in einer sehr, ich finde, sehr vernünftige Weise, Art und Weise machen. Was aber wichtig ist zu wissen, ist, dass es kann schädlich sein, wenn die Unternehmen große Versprechen machen, die sie gar nicht einbringen können. Und die wirklich gegen das, was wir als Forscher wissen über die Infrastrukturbedarf, über die Ressourcenbedarf, materiell und Energiebedarf, über die Komplexitäten mit Konkurrenz, mit anderen Natursystemen und anderen Gesellschaftssystemen, vor allem in der Wirtschaft. Und wenn sie große Versprechen machen, wie immer wieder vorkommt, dass unsere Technik wird das Pariser Abkommen retten, dann hören Leuten das immer wieder und denken, entweder denken sie, ja, ja, warum sollen wir irgendwas machen? Warum soll ich auf mein SUV und mein Urlaubsflug und mein Fleischwurst und was immer sonst verzichten, wenn die Technologie das retten wird? Also das ist dann schädlich, wenn große Versprechen gemacht werden, die nicht eingehalten werden können. Aber auf der anderen Seite ist es wichtig, dass nicht nur im Labor geforscht wird, sondern dass tatsächlich das ins Markt, also diese Art Techniken, CO2 zu entfernen von der Atmosphäre, ins Markt gebracht werden, dass das auch angegangen wird. Also es macht es sehr komplex, gleich von vornherein.
Ich vermute mal, wenn Vesta bei sich auf der Homepage, auf der Webseite schreibt, dass man die Kraft der Ozeane einfangen will, um CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen, das ist die Art von großen Versprechen, die Sie ein bisschen riskant finden.
Genau. Also wenn Sie das so darstellen, dass Sie das in den nächsten Jahrzehnt eine große Menge an CO2 aus der Atmosphäre entziehen werden durch diese Technik, das finde ich wirklich riskant. Wenn Sie darstellen, wir wollen in der weiteren Zukunft durch gut erforschte Techniken, durch ein gutes Verständnis davon, welchen Ökosystemen darunter leiden werden, wie das mit anderen Marktsektoren wechselwirkt und so weiter. Und wenn Sie sagen, wir wollen das jetzt angehen, damit wir das in 30, 40 Jahren marktreif haben, dann ist es vernünftig. Aber das ist das Problem.
Da sagen die Marketing-Experten wahrscheinlich, nee, so machen wir das nicht. Genau. Wir kriegen keine Investoren und wir müssen große Versprechen machen. Deswegen lassen Sie uns doch jetzt einmal auch, deswegen haben wir sie ja auch da, um genau diese Versprechen dann einzuordnen und zu überlegen, können die uns wirklich helfen?
Ja.
Und ich finde dieses...
Die verlockend klingen.
Genau, die verlockend klingen. Denn ja, es klingt ja sehr verlockend, sozusagen diesen Verwitterungsprozess, der sowieso immer stattfindet in der Natur und der CO2 bindet, dass man den beschleunigen kann. Vielleicht können Sie uns da aber erstmal erklären, was da überhaupt vor sich geht.
Ja, auf alle Fälle. Und zwar in der Tat, CO2 wird natürlich aus der Atmosphäre durch Verwitterungsprozesse entnommen worden. In einem Tempo, die in etwa 1% unseren anthropogenen Emissionstempo entspricht.
Und jetzt noch einmal auf Deutsch, bitte.
So, das heißt, dass die Natur entfernt jährlich etwa 1% davon, von dem, was wir in die Atmosphäre pusten.
Okay.
Durch Verwitterung, also?
Durch Verwitterung. Das ist ein Prozess und die Idee ist, dieses Prozess zu beschleunigen. Das ist an sich eine vernünftige Gedankenströmung, eine vernünftige Idee, wie CO2 zusätzlich aus der Atmosphäre entfernt werden könnte. Allerdings, dann müssen wir ein bisschen nachrechnen, was das bedeutet. Dieser Prozess, auf der Webseite interessanterweise gehen Sie darauf ein, dass 20 Mal so viel CO2 entfernt wird, als emittiert durch den Bergbauprozess. Also um diese Verwitterung zu beschleunigen, muss man einen Bergbau betreiben, um Substanzen wie beispielsweise Olivin oder anderen Substanzen,
Basalt,
Basalt und so weiter, womit CO2 aus der Atmosphäre natürlich reagiert. Und diese müssen erstens ausgegraben, dann ganz, ganz klein pulverisiert und dann über großen Flächen verbreitet werden.
Das heißt, Moment, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe mir das natürlich alles fleißig durchgelesen, aber ich habe relativ lange gebraucht, um es zu verstehen, muss ich ehrlich zugeben. Bei einem natürlichen Verwitterungsprozess wird CO2 gespeichert. Ich glaube, das kann man erstmal so akzeptieren. Und inwiefern hilft es jetzt, wenn ich Gestein darüber brösele, damit das schneller funktioniert?
Also in dem natürlichen Verwitterungsprozess reagiert das CO2 auf die aufnehmenden Oberflächen, also wie bei Basalt oder Olivin und anderen. Wenn wir das beschleunigen wollen, müssen wir die Fläche vergrößern, die verfügbar ist für CO2. Mhm. Also die Reaktion ist mit der Fläche, die Reaktionsgeschwindigkeit ist mit der Fläche verbunden. Mhm. Je mehr Fläche wir haben, desto mehr CO2 auf diese Fläche stoßen wird und desto mehr aufgenommen wird. Und das kann sowohl auf Land als auch in Gewässer gemacht werden. Also beide werden angegangen, solche Substanzen in den Gewässern einzubringen, wo sie dann CO2 einbinden in Gesteinssubstanz und dann mehr CO2 aus der Atmosphäre nachgezogen wird oder aufgenommen wird in den Ozeanen, um das, was rausgenommen ist, in Equilibrium zu bringen. Oder auf dem Land, dass es auf den Gestein reagiert. Aber um das zu beschleunigen, ja, kann man nicht einfach mal ein paar große Gesteine dahin stellen, weil die haben kaum Fläche. Mhm. Also sie müssen pulverisiert auf ganz, ganz kleine Fläche.
Ich stelle mir das gerade so vor, als wenn das Prinzip ist jetzt so ein bisschen, dass man probiert, die Alpen auszuhöhlen, um mehr Gesteinsoberfläche zu bekommen in der Umwelt. Oder ist das falsch gedacht?
Ungefähr so. Mhm. Aber jetzt stellen wir mal vor, die Alpen. Die Alpen sind recht groß. Ja? Mhm. Wenn wir überlegen, wie viel CO2 aus der Atmosphäre entfernt werden musste durch diese Technik, um ein Klimarelevant zu haben. Wir emittieren 40 Gigatonnen, 40 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist 1000 Tonnen pro Sekunde. Mhm. Oder vergleichbar, wenn wir eine Masse an CO2 haben, also einen riesengroßen Ballon von CO2, nur CO2 in dem Ballon, ein Fußballstadion von CO2 pro Sekunde.
Das ist schön, dass es mal veranschaulicht.
Genau, und dann müssen Sie überlegen, also das Ganze müssen wir nicht entziehen, um eine Wirkung zu haben. Wir werden versuchen, zumindest mal unseren Emissionen durch weniger Verwendung von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Mhm. Aber ein Residual wird bleiben, und um klimarelevant zu sein, mussten wir in dem Bereich von etwa 10% davon sein.
10%, die wir entziehen können.
10%, ja. Also das würde ich sagen, damit es klimarelevant ist. Also 10% von dieser Menge, wir können es so denken, dass die Menge an Emissionen, die wir zurzeit haben, entspricht etwa ein halbes Grad Erwärmung aller 15 Jahre. Mhm. Um ein halbes Grad abzukühlen, wenn wir 10% so viel raus aus der Atmosphäre entnehmen, dann brauchen wir 150 Jahre dafür.
Okay.
Also nur um zu sagen, 10% ist für mich eine Untergrenze für Relevanz. Mhm. Okay? Und bei diesen 10%, dann sind wir bei 4 Milliarden Tonnen. 4 Billion Tons.
Ja, 4 Gigatons. Milliarden.
Also ich sage mal 4, 5 Milliarden Tonnen. Das ist eine ungeheure Menge, die auch in Gestein verpulverisiert, also ausgegraben und pulverisiert werden musste. Die Firma hier auf deren Webseite redet davon, wie viel CO2 durch den Bergbauprozess emittiert wird. Mhm. Sie reden nicht davon, wie viel Gestein abgetragen und pulverisiert und raus. Also wir sind tatsächlich in einen Mining-Effort, also ein Bergbau-Effort, die etwa so groß ist wie die Kohleindustrie.
Mhm. Das ist tatsächlich eine Frage, die bei mir weiter unten auf der Liste steht, weil ich auch gedacht habe, aber woher sollen die ganzen Steine kommen, sozusagen? Und Sie sagen gleich, Sie stellen das jetzt gleich an den Anfang, das ist das zentrale Problem. Wir können überhaupt nicht so viel abbauen, oder?
Nee, also das können wir. Wir haben die Kohleindustrie, wir haben viele andere Bergbauindustrien. Mhm. Also es ist durchaus möglich. Das Problem ist die Infrastrukturaufbauzeit. Mhm. Also die Kohleindustrie wurde nicht von heute auf morgen aufgebaut. Also um etwas, das nicht einmal existiert, dann auf so eine große zu bauen, die materielle Infrastruktur bedarf dafür, an sich alleine reden wir von Jahrzehnten, um das aufzubauen. Mhm. In eine Weise, die dann auch zwischenzeitlich immer wieder getestet wird auf ihren Umweltwirkungen. Also wir wollen nicht riesengroße Fläche an Land dann dadurch zerstören, indem so eine Technik angesetzt ist. Und es muss da über eine relativ große Fläche. Wir wollen nicht die Abwasser dadurch verpesten. Wir wollen wirklich, dass wenn das angegangen wird, dann wollen wir als Gesellschaft, dass es in eine vernünftige Weise angegangen wird und nicht in einer Art und Weise, die Problem A mit Problem B tauscht, sondern das Problem A wegmacht.
Gäbe es denn dafür überhaupt eine Alternative, das Gestein rauszusprengen? man kann ja jetzt schlecht Menschen mit einem Presslufthammer wieder in die Alpen schicken, in der Hoffnung, dass man dann, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein viel zu geringer Ertrag, den man dann hätte. Also man muss doch das Gestein wie beim Tunnelbau raussprengen, oder?
Ich würde auch denken, also da bin ich nicht in die Bergbauingenieur-Expertise, um über die Alternative in den Detail einzugehen. Ja. Aber ganz klar ist für mich die Mengen, wovon wir reden. Mhm. Und da die sogenannte Stoichiometrie, ein toller chemisches Wort, also das heißt die chemische Reaktion, die Verhältnisse zwischen dem, was reagiert und was worauf es reagiert, ist in etwa 1:1 mit dem Kohlenstoff, die aus der Atmosphäre entnommen wird. Das heißt, dass wir eine Menge an Stein, die vergleichbar ist, es ist nicht 1:1, aber vergleichbar ist mit der Menge an CO2, die wir entfernen. Es ist nicht, dass wir irgendwas haben, das katalytisch das CO2 immer wieder entfernt, sondern es bindet jeder von diesen Gesteinsstücke bindet so und so viele Molekülen CO2 und dann ist es fertig.
Das ist kein Dauer.
Und das heißt, dass es ist diese riesigen Mengen. Es spricht einiges dafür, das zu erforschen, weil es ist richtig annähernd ein natürlicher Prozess, die aber um ein 100-fach beschleunigt wird oder ein 10-fach oder 50-fach oder wie immer beschleunigt wird. Aber es hat tatsächlich eine natürliche Wurzel an sich und dafür spricht es, das zu erforschen. Es spricht gar nichts dafür, irgendwie lautstark zu erwarten, dass das uns bei unseren die ganze viele Netto-Null-Versprechen helfen wird.
Was das Potenzial angeht, ich habe in einem Beitrag im Environmental Research Letter schon von 2018 gelesen, dass sie sagen, es seien bis zu 95 Milliarden Tonnen pro Jahr möglich mit Dunit. Das ist jetzt nochmal ein anderes Gestein. Ich will mich ja auch nicht in dem Fachwissen verlieren, aber da gab es eben eine Range zwischen 4,9 Milliarden Tonnen, ist ein bisschen weniger, aber ja auch schon dann ein relevanter Anteil. Mhm. Wenn wir von diesen 10% ausgehen, bis hin zu eben 95 Milliarden Tonnen. Und wenn der Effekt so groß wäre, dann würde es sich ja eventuell doch im Verhältnis lohnen, das Gestein abzubauen, oder?
Ja, wenn wir bereit sind, die Kosten dafür zu zahlen. Also die Kosten dafür sind im besten Fall im Bereich von 100 Euro pro Tonne CO2. Mhm. Zurzeit, während wir in Aufbau sind, fast alle von diesen Techniken liegen eher bei 500 plus Euro pro Tonne. Also denken Sie dran, unser CO2-Preis liegt bei etwa 20, 25, 30 Euro, also langsam steigend. Ich weiß nicht, wo es heute ist, aber wir reden von einem riesigen Unterschied. Die Investition dafür ist enorm. Also die um 95, also das wird immer schön von, wenn Teams nicht interdisziplinär über den Grenzen zusammenarbeiten, dann kommen die Naturwissenschaftler und sie machen eine schöne Rechnung. Ja, es gibt so viel Gesteinsbau, es gibt so viel Bergbau, es gibt durchaus möglich, dass wir dann genügen, um 95 Gigatonnen pro Jahr aus der Atmosphäre zu entfernen. Mhm.
Aber dann, die Ökonomen.
Dann brauchen Sie mit den Ökonomen zusammenzuarbeiten, die sagen, ja, okay, aber wenn wir das machen, dann sind wir in einem Bereich, wo wir wirklich die Weltmärkte fast herrschen damit. Bei 95 Gigatonnen pro Jahr, bei einem Preis von 100 Euro pro Tonne.
Astronomische Summen.
Dann liegen wir bei... Dann liegen wir bei 10 Trillion. Was ist das auf Deutsch? 10,
Billionen.
10 Billionen, danke sehr.
Kein Problem. Ich habe
immer Probleme mit diesem
ist nicht
Million,
so
Trillion, Billion,
man muss sagen, immer Billion,
Billiarden und so weiter, dass ich richtig habe. Also wir liegen dann tatsächlich bei 10 Billionen Euro. Mhm. Das ist mehr als die Weltmilitärbudget.
Und das ist ja auch eine Frage, ob wir noch viel mehr Bergbau wollen, oder? Bin ich da auf dem falschen Rad unterwegs. Also das ist ja jetzt auch nicht die gesündeste Industrie für diejenigen, die dort arbeiten.
Mhm. Genau, und daher ist es wiederum, ist meine Sorge, wenn solche Versprechen gemacht werden. Mhm. Also das Versprechen, dass es gezeigt wird, dass da die Möglichkeit wäre. Ja, sicher, es ist auch durchaus möglich, dass wir, also ganz leicht können wir unseren Weltbedürfnis an Strom durch 100% erneuerbare Energie abdecken. Mhm. Punkt. Kein Problem. Wir müssen aber dafür akzeptieren, dass die Windradkraftentfernung, also wenn wir wirklich bei 100%, dass die Windräderentfernungen und dass die Abdeckung, die Anzahl von Fläche, die durch Solarzellen abgedeckt ist und so weiter, dass das viel mehr ist als das, was wir im Moment haben. Mhm. Also viel, viel mehr Windkraft auf Land, auf Offshore und so weiter. Aber und auch natürlich, dass riesig darin investiert wird. Das ist durchaus möglich. Und es ist nur schwierig dann wieder, wenn das versprochen wird, als ob das in Handumdrehen gemacht werden kann.
Und das ist ja immer die Krux, und Sie haben es schon angesprochen, aber so richtig aufgelöst finde ich noch nicht, wenn jetzt eben Unternehmen sagen, wir investieren da 1 Milliarde US-Dollar in diese Art der Technologie, dann fehlen die vielleicht an anderer Stelle, um Windkrafträder aufzubauen.
Sorry, das ist mein Schuld.
Nein. Das passiert mir auch sonst.
Genau. Vielleicht war das das Missverständnis in Bayern, da hat man die ganze Zeit das Wort falsch verstanden.
Könnte sein. Nein, aber ist das nicht, am Ende habe ich immer häufiger das Gefühl bei diesen Technologien, dass sich die Katze irgendwann in den Schwanz beißt und wir sagen, ja, okay, aber eigentlich haben wir ja Technologien, von denen wir sehr genau wissen, dass sie einen sehr großen Beitrag leisten und dass sie helfen. Und da fehlt es eben an massiven Investitionen.
Ja, also daher der Grundpunkt, was wichtig ist, es ist tatsächlich wichtig, dass wir erforschen, wie wir CO2 effektiv in der Zukunft aus der Atmosphäre entziehen werden. Mhm. Nach den aktuellen Entwicklungen von unseren Emissionen, auch mit aller große Versprechen, wo wir wissen, dass diese Versprechen nur halb eingehalten werden, sowieso, liegen wir in zur Zeit, wo wir in etwa bei 2080 bei 3 Grad Erwärmung sein werden. Also die 2045 rum bei 2 Grad schon. Also das ist, wir sind an einer Zeit, wo die Wahrscheinlichkeit, dass wir weit über die 2 Grad gehen, ist recht hoch. Und dass wir dann wirklich ein globaler Gesellschaftswunsch nach Techniken und Bereitschaft, um in diese Techniken zu investieren, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, wirklich da sein wird. Aber wir brauchen erstens die wissenschaftliche Erforschung zu verstehen, welche davon ist wirklich am meisten tragbar, sowohl wissenschaftlich fundiert, auf großskalig, sowohl wirtschaftlich leistbar, anhand, was es kostet pro Tonne CO2 und sowohl in Bezug auf ihren Umweltwirkungen in anderen Bereichen. Und vor allem, es gibt viele von diesen Techniken, die im Moment andiskutiert werden, die mit Biomasse zu tun haben. Also, dass wir Biomasse-Kraftwerke mit CCS kombinieren oder dass wir Biokohle produzieren oder so weiter. Also, dass das viele verschiedene Biomasse-gebundenen. Und dann müssen wir wirklich die Wirkungen, die das auf die Umwelt, auf Ökosystemen, auf die Biodiversität hat, im Auge haben. Und diese Dinge, dafür brauchen wir Zeit, um das zu erforschen. Und dafür braucht diese Forschung tatsächlich Unterstützung. Und da werde ich auch sagen, ein großes Dankeschön an unserem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Sie haben 2 große Programme im Moment, wo diese Forschung deutschlandweit unterstützt wird. Also einmal für terrestrische und einmal für Meeresentfernungs. Ja. Und es ist nicht ein Entwicklungsprogramm, sondern es ist wirklich ein Forschungsprogramm, damit wir verstehen, was hat die beste Potenziale und wo sind die größte Kosten und Nebenwirkungen, um eine Entscheidung in der Zukunft zu machen, wo sollen die Firmen am sinnvollsten investieren. Aber diese Forschung muss gemacht werden, aber natürlich haben Sie recht. Jeder Cent, der in diese Forschung geht, ist ein Cent weniger, der in der Forschung von weiteren effektiver Solarzellen oder weiter stärkere Motoren für Windräder und so weiter geht. Und es sei denn, wir insgesamt in unsere Forschung mehr investieren. Aber oft ist das ein Nullsummenspiel bei der Forschung. Und da muss man überlegen. Also es lohnt sich, ein vernünftiges Maß zu investieren, aber es lohnt sich nicht, zu denken, dass das die Lösung sein wird und wir sollen alle Karten drauf setzen. Also hauptsächlich müssen wir eigentlich die Umstellung in die erneuerbaren Energien schaffen.
Absolut. Das ist ja auch beruhigend zu wissen, wenn auch in Deutschland viel investiert wird und nicht nur im Silicon Valley. Das hört man ja irgendwie immer ganz gerne. Sie haben eben was angesprochen, den Biokohlenstoff. Das will ich auch gar nicht so stehen lassen, weil wir uns tatsächlich das auch für heute notiert hatten. Es gibt zum Beispiel ein Unternehmen, Carbonauten, die das auch relativ groß ankündigen und sagen, sie können das im großen industriellen Stil. Aber lassen Sie uns erstmal kurz erklären, was Biokohlenstoff ist und inwiefern das CO2 speichert. Können Sie das für uns erklären?
Ja, also es gibt sag mal, drei verschiedene Möglichkeiten, mit Biomasse verbunden bzw. Biokohlenstoffe anzugehen. Also das erste ist, was wir erwähnt, Bioenergie. Also es gibt schon Biomassenkraftwerke, die genauso wie Kohle verbrennt wird, verbrennen sie Biomasse im großen Stil. Mhm.
Biomasse heißt und dann Holz.
Biomasse, so, heißt, ja. Biomasse heißt ja also kleine Bäume und Nutzpflanzen, die gewachsen werden. Und da ist auch offene Frage, was auf Großfläche am sinnvollsten wäre, ob wirklich kleine Nutzpflanzen oder auf kleine Bäume besser wären. Aber es gibt Wood Pellet Factories, Holzpaletten, die für Stromerzeugung eingesetzt werden. Also zur Zeit, wo wir suchen nach einem Ersatz für Methanstromerzeugung, für Erdgasstromerzeugung, sollen wir auch mehr über Wood Pellets, also Holzpaletten, überlegen. Sie haben aber auch ihre Probleme. Also erstens, das ist ein Eingriff in der Biosphäre. Mhm. Wenn wir müssen Monokultur auf riesigen Flächen. Das ist nicht unbedingt förderlich für Biodiversität. Nee. Also es ist ein großer Unterschied zwischen einem Wald und einer Plantage. Ja. Also es ist nicht unbedingt schlecht, aber wir müssen verstehen, und das braucht wieder die Forschung. Und zweitens, sie sind mit anderen Emissionen auch verbunden. Vor allem Ruß kommt ziemlich stark aus solchen Fabriken, es sei denn, aus solchen Fabriken, Kraftwerke, Factories, es sei denn, sie sehr starke Filtrierungsanlagen haben. Also das ist die eine Seite, ist die Biomasse. Und diese Biomassenenergie könnte mit CCS, mit Kohlenabscheidung und Speicherung verbunden sein. Wir wissen, dass CCS in Deutschland verboten ist.
Inwiefern?
Aber
also erstmal erklären Sie uns erstmal, wie das gemacht werden könnte vielleicht. Und dann.
Also ja, CCS ist ein Prozess, in dem die relativ hohe konzentrierte Kohlendioxidströmung, die aus einem Kraftwerk kommt, durch den Verbrennungsprozess, dass das Kohlendioxid chemisch aus dem Luft abgeschieden wird. Mhm. Und es gibt viele verschiedene Techniken. Meistens gibt es ein Reactor Surface, auf dem das CO2 bei gewissen Bedingungen aufgenommen wird und dann bei anderen Bedingungen wieder abgegeben wird. Und diese Reactor Surfaces dann sind dafür eingesetzt, um das CO2 aus dieser Luftströmung zu sammeln. Mhm. Das kann recht effektiv sein. Und dann diese CO2, fast eine CO2-pure Strömung, zu komprimieren, zu verpressen und unterirdisch zu speichern. Und das können wir sowohl bei Kraftwerken, wo das CO2 sehr, sehr konzentriert ist, aber auch aus den Umgebungsluft machen. Und das beruht auf ein interessantes historisches Beispiel, wo wir wissen, dass das tatsächlich gut funktioniert. Und Sie können vielleicht kurz mal überlegen, wo mussten wir dringend CO2 aus der Atmosphäre oder aus der Luft entfernen? Und man geht zurück in die Geschichte und kommt darauf, U-Boots.
U-Boote.
Ja. Wobei einem U-Boot, die länger unter Wasser bleibt, sammelt das CO2 durch das Ausatmen von den Menschen so stark an, dass es letzten Endes dann nicht mehr atembare Luft wäre, wenn sie nicht den CO2 entfernen. Mhm. Und da kommt der Krux. Das CO2 zu entfernen aus der Luft ist durchaus möglich. Wir haben Techniken, die seit Jahrzehnten gut dafür funktionieren. Aber sie bedarfen jede Menge Energie. Auf ein U-Boot, ein Nuklear-U-Boot, ist Energie kein Thema. Wir haben mehr als genügend. Aber wenn wir auf atmosphärische Skalen gehen und wir wollen wiederum CO2 in klimarelevanten Mengen aus der Atmosphäre entfernen, sind die Techniken, die zurzeit bestehen, brauchen eine Energie, die so viel ist, dass es heißt, wir bräuchten mehr Strom, um das CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, als wir global Strom produzieren. ja, mehr Strom zurzeit, um das CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, als wir tatsächlich CO2 produzieren. Und Strom produzieren, um das CO2, was wir produzieren, aus der Atmosphäre zu entfernen. Mhm. Und das heißt, dass wir noch ein Problem vor uns haben. Dieser Strom musste erneuerbarer Strom sein, um nützlich zu sein. Wenn wir Kohlekraftwerke benutzen, um Strom zu erzeugen, die dann verwendet wird, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, es ist so, als ob wir Müll den Rhein kippen irgendwo und dann ein paar Stationen weiter den Müll rausholen. Also es gibt viel extra Jobs, aber es ist wirklich nicht ganz förderlich für das, wofür wir zielen.
Das gilt auch für diesen Biokohlen. Stoff.
Und das gilt für die Biokohlenstoff.
Aber da soll ja kein Strom verwendet werden, soweit
also,
ich weiß.
Also das ist die eine Seite. Also, ja, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen weiter in diese CCS-Geschichte, wonach gefragt worden ist, reingegangen. So, das ist die CCS-Geschichte und ich möchte ganz am Ende wieder dazu zurückkommen, weil das ist, wo ich wirklich die Zukunft sehe. Aber zu dem Biokohlenstoff kurz zu Ende, das ist, einerseits wäre Biostoff zu verbrennen, Strom zu erzeugen und gleichzeitig CCS zu betreiben, damit das Kohlenstoff nicht in die Atmosphäre gelingt. Dann hat man CO2, die aus der Atmosphäre für Photosynthese in die Biomasse kam, die dann verbrennt wird, um Energie zu erzeugen. Die CO2 wird aufgefangen und in die Erde verpresst und hat einen Nettostrom von CO2 aus der Atmosphäre in die Erde über die Biomasse mit all seinen Pluspunkten und Schwierigkeiten. Das zweite für Biomasse ist das Erzeugung von sogenannten Biokohle. Das ist etwas, das lang auch ganz, ganz lang bekannt ist, als Terra Preta, also dunkle Erde. Mhm. Und zwar die Verkohlung von Biomasse macht eine sehr nahrreiche Substanz, die in die Erde gemischt werden kann.
Und, als Dünger.
Und das als Dünger, genau. Und da könnten wir gegebenenfalls bis Ende des Jahrhunderts ein paar hundert Gigatonnen CO2, also das Vergleichbare mit 5 Jahren von unseren aktuellen Emissionen aus der Atmosphäre entziehen. Also es wurde dann unseren Übersteigen von irgendein Ziel um 5 Jahre verschieben, vielleicht bis Ende des Jahrhunderts, wenn wir das maximal ausbauen wollen. Es ist aber, wenn es gleichzeitig helfen kann, die Erträge aus der Agrarlandwirtschaft anzukurbeln, dann ist es etwas, das erforscht werden sollte. Und das Dritte dann sind Nutzsubstanzen aus Biomasse, also Bioprodukte. Das ist, wo diese Carbonaten und anderen dran sind, dass sie Polycarbonaten, das heißt langkettige Kohlenstoffinhaltige Substanzen verwenden für verschiedene Zwecke. Eine davon ist Polyurethane, also Foam, das, was wir in unseren Sofas und so weiter, das, was ich gerade heute beim Umzug mitgeholfen habe zu tragen, was rein verpresst wird. Da macht Covestro, das ist eine Tochter von Bayer Materials in Aachen, da machen sie wirklich gute industrielle Forschung in der Richtung. Wie können sie aufgefangenes CO2 verwenden für solche Produktion? Es gibt auch für mich, das ist aber eine, die hilft, diese Technologie voranzutreiben, weil es zurzeit einen Nischenmarktinteresse gibt. Auf Großskala können wir nicht genügend Sofas und so weiter produzieren, um klimarelevant zu sein. Wo Klimarelevanz kommen könnte, wäre bei Zement. Mhm. Und wenn wir Zement durch Polycarbonaten ersetzen können, das heißt, Substanzen, die einen ähnlichen Stärke wie Zement haben, aber die durch aufgenommenen CO2, dann haben wir ein aufgenommenen CO2 produziert werden, dann haben wir einen doppelten Gewinn. Und erstens, Zementproduktion ist eine der wichtigsten Quellen, die wir haben für CO2. Mhm. Also es stellt 15% von unserer globalen CO2-Produktion dar. Ja. Das würden wir dann einerseits runterhaben und andererseits ist es durchaus möglich, den CO2, die in diese Polycarbonaten verwendet werden, entweder aus Kraftwerken, und da gibt es Versuchsanlagen schon, von dieser hohen, konzentrierten CO2 aus Kohlekraftwerken zu verwenden oder sogar aus Zementkraftwerken den CO2 zu nehmen, um Polycarbonaten zu verwenden oder sogar direkt aus der Atmosphäre. Aber dann, um das direkt aus der Atmosphäre zu entziehen, sind wir wieder zurück bei diesem Energieproblem. Mhm. Und zwar, je dünner das CO2 ist in der Luft, je weniger konzentriert es ist, desto mehr Energie wir brauchen, um den CO2 aus der Luft zu entfernen. Und das ist dann, wo ich dann zum Schluss komme, für mich das Wichtigste, wenn wir überhaupt zu diesem Thema sprechen. Ich sehe für mich über den letzten vielen Jahren, wo ich dann verschiedenes, Eisendüngung der Ozeane, Biomassentechnologien, wie wir gerade besprochen haben, die Pulverisierung von Gesteine und verstärkte Gewitterung und so weiter. Also es gibt diese Reihe. Für mich die eine, die ich denke, die den größten Zukunft hat, ist tatsächlich diese U-Boot-Technik, die direkte Aufnahme von CO2 aus der Atmosphäre. Und natürlich eine abgewandelte Version davon, die passend ist für diese Großanlagen, die das CO2 entfernen wollten. Und es gibt inzwischen mehrere Firmen weltweit, die das machen. Das bekannteste und vielleicht am weitesten vorgeschritten, bekannteste in Deutschland ist in der Schweiz, das sogenannte Climeworks. Mhm. Und da entfernen sie...
Auch
zusätzlich, aber sie sind also bei ihrer Anlage, sie finanzieren das. Sie brauchen, das letzte Mal, dass ich mit dem Chef von Climeworks gesprochen habe, sagte, dass sie sind jetzt runter auf etwas unter 500 Euro pro Tonne. Mhm. Runter auf 500 Euro pro Tonne. Also denk mal wieder dran, unsere CO2-Preise.
Auch sehr teuer.
Ja, 25. Und so haben sie es runter. Und wie finanzieren sie das? Sie verkaufen das CO2 an eine Getränkefirma, die dann groß auf seine Etikett schreibt, wir unterstützen CO2-neutrale Zukunft dadurch und sind bereit, diesen sehr hohen Preis, Premium-Preis dafür zu bezahlen, um dieses CO2 zu bekommen. Und dadurch dürfen sie die industrielle Technologieentwicklung vorantreiben. Und das ist, was ich vorhin erwähnt habe, dass ich finde, das ist richtig wichtig, dass das auch dort erprobt wird. Aber wir müssen wissen, mit den Strommengen und mit den Kosten, die wir damit umgehen, also bei 500 Euro pro Tonne liegen wir bei astronomischen Kosten, um 10% von unseren aktuell emittierten CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Dann liegen wir schon bei den wiederum die Militärbudget der Welt.
Ist die Frage, ob es uns nicht wert wäre, das Militärbudget der Welt? Ihnen wahrscheinlich schon. Das kann ich
ja nicht ablesen. Das ist eine Frage für eine andere Sendung. Das ist eine lange Diskussion. Aber das ist eine vergleichbare Wert, die ich immer wieder einsetze, weil da haben Leute eine Vorstellung davon, wie viel wir da investieren. Ja. Und dass wir das dann auch in den CO2-Entfernung investieren würden. Naja, wir haben eine gute Vorstellung, warum wir das machen wollen, aber wir wissen auch, das ist eine Menge an Geld. Mhm. Und gleichzeitig brauchen wir eine Menge an Strom.
Ja.
Eine riesige Menge an Strom, die, wie gesagt, zurzeit unseren aktuellen weltweiten Stromproduktion übersteigen würde. Das heißt, wir mussten erstens, damit es sinnvoll ist, alles, was wir haben an fossilen Brennstoffe auf erneuerbaren Energien umstellen.
Das klingt auf jeden Fall wie der erste Schritt in der richtigen Reihenfolge.
Das ist sinnvoll. Und dann genauso viel erneuerbare Energie nochmals aufbauen, die diese betreiben.
Die dieses CO2 diese aus der
CO2-Entfernung betreiben wurden. Genau. Ja. Und und aus dem Grund komme ich zurück zu dem, womit ich angefangen habe. Es ist enorm wichtig, diese Technologien zu untersuchen. Unsere Forschung, die Forschung von unseren Kollegen an dem Mercator Climate Institute Center in Berlin und Forschung von vielen anderen zeigen, dass wir für solchen Technologieaufbau und Einsatz in 30 bis 50 Jahre Zeitskala rechnen müssen. Und das ist nur dann geltend ab dann, wenn die intensive Forschung startet, also ab jetzt. 30 bis 50 Jahre brauchen wir, wenn wir jetzt intensiv forschen. Wenn wir sagen, naja, das ist Zukunftsmusik, dann brauchen wir auch nicht jetzt zu investieren, dann in der Zukunft ist es immer noch Zukunftsmusik. Damit es in der Zukunft eine Chance hat, müssen wir jetzt investieren. Aber gleichzeitig müssen wir nicht den Irrglauben eine Chance geben, zu verbreiten, dass wir tatsächlich durch diese Techniken einen wirksamen, großen Effekt auf den Erreichen der Pariser Abkommensziele haben werden. Dieses ist alles Musik für Zukunftsmusik für nach 2050 oder so. Und das, die Pariser Abkommen spielt in den nächsten 30 Jahren, 20 Jahren ab. Also bis etwa 2045 liegen wir in aller Wahrscheinlichkeit bei 2 Grad. Wir müssen das durch Emissionsreduktion hinbekommen. Und dafür ist Ihr Podcast auch gut, weil Sie immer wieder mit Experten über erneuerbare Energien und Marktmechanismen und so weiter sprechen, die dann auch erzählen, wie können wir das schaffen? Wir können es. Wie können wir die Wille erzeugen, um das zu schaffen? Und für mich wichtig ist, dass wir nicht diese Wille hergeben und sagen, naja, die Wissenschaftler werden das und die Ingenieure werden das irgendwie lösen, wir werden das CO2 aus der Atmosphäre entziehen. Das werden wir nicht in den nächsten 30 oder so Jahren. Und daher
das heißt noch, noch 30 Jahre Klimalabor, Christian. Das schaffen wir, oder?
Und das hört sich wie ein sehr guter Job, Sicherheit. Ja.
Und viele Folgen auch mit Ihnen, Herr Lawrence, glaube ich. Wir haben heute wieder so viele Dinge angesprochen, die wir nochmal vertiefen müssen. Und deswegen bleiben wir dabei. Wir werden weiter mit Ihnen sprechen. Herr Lawrence, ich glaube, wir können einmal zusammenfassen. Schritt 1, wir müssen die CO2-Emissionen reduzieren. Wir müssen erneuerbare Energien ausbauen. Schritt 2, durchaus parallel weiter forschen, dranbleiben. Aber es ist eben im Moment in erster Linie Forschung. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch. Und ich stimme das 100%ig zu und wünsche Ihnen weiterhin viel gutes Gelingen.
Vielen Dank.